Dornach, 5. Januar 1937. Verehrter Karl Irlet, lieber Herr Doktor, um Himmels Willen nicht verkaufen. Ich kann schon gut reden, sehe ich doch von den Aktien meines geliebten Vaters. Aber solange Sie nicht gezwungen sind, ein Geschäft aus Ihrer sowie Ihrer Väter Passion zu machen, bleiben Sie doch der Sache treu. Ich verstehe jeden, der zwei Seelen, ach, in seiner Brust hat. Aber erlauben Sie mir die Bemerkung, nicht nur die afrikanische Ahnenfigur zu rauben und zu verschachern ist ein Sakrileg. Und der Pastor in Ihnen erinnert sich sicher an den Moment, wo Jesus die Händler aus dem Tempel gejagt hat. Gut, dass Sie es dem Sarrasin gegeben haben. Diese aufgeblasenen Stadtbasler sind mir seit Bubenzeit ein Dorn im Auge. Dann noch lieber der abgehobene Steiner mit seiner Sekte am Berg oben hier in Dornach. Aber wie Sie wissen, ist mir auch die Anthroposopherei keine Freud. Nein, bevor Sie verkaufen, werden wir doch eine Lösung mit der Stadt Biel finden müssen. Da würde auch meine Familie einspringen. Und noch etwas, lieber Irlet. Nicht die Artefakte sind das, was den außerordentlichen Wert Ihrer Sammlung ausmacht. Nein, es ist dies die Präsentation. Was Ihrer Frau da gelungen ist, ist ein Hochaltar der Frühgeschichte. Als habe ihr der Herrgott persönlich die Hand geführt. Wer mit so viel Feingefühl dem Gegenstand begegnet, ist begnadet. Glauben Sie mir, lieber Doktor, ich habe einige Künstler getroffen, die sich malend an den primitiven Völkern orientieren. Da kommt etwas auf uns zu. Der deutsche Reichskanzler, dieser Idiot, spricht zwar von Entartung, aber der muss aufpassen, dass seine eigene Horde nicht noch gänzlich vom Weg abkommt. Meine jüngere Schwester, Hedi Bernadette, ist sehr von der modernen Kunst angetan. Ich verstehe diese nicht so recht. Ich verstehe sie im Grunde überhaupt nicht. Hedi war kürzlich in Paris und hat eine Skulptur eines Engadiners, der dort wohnt und arbeitet, erworben. Stellen Sie sich vor, der Titel heißt Femme qui marche. Die Bronzefigur ist langgestreckt wie der etruskische Ombra della Serra, aber ohne Kopf. Und von Marschieren keine Spur. Ich wollte gar nicht wissen, wie viele Franken Hedi bezahlt hat für dieses Ding. Einen Kulturbanausen hat sie mich geschimpft. Mich, den Entdecker einer alten Kultur, das muss man sich einmal vorstellen. Da sehen Sie nur, lieber Doktor, was für ein zutiefst zerrissener Mensch ich doch bin. Ich kenne doch all die wunderbaren geometrischen Idole, die weiß Gott nicht nach der Natur gehen. Und ich will nicht sagen, die sind so geschaffen, weil Primitive am Werk waren. Im Gegenteil. Die Abstraktion will über die Natur hinaus, will die Seele direkt ansprechen, denke ich. So wie das Kreuz ohne den daran Genagelten, verzeihen Sie mir meine rüpelhafte Ausdrucksweise, doch auch schon seine Wirkung tut. Aber eben, wenn man dann selber betroffen ist, dieser Giacometti, so heißt der Bündner. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man gerade aus Trotz einige Werke kaufen und diese auf den Estrich tun? Was denken Sie, lieber Pastor? Auch die Impressionisten sind langsam teure Ware, was ja keiner gedacht hatte im letzten Jahrhundert. Aber das Museum Irlet ist da etwas ganz anderes. Da kommen Originale zusammen in ein Totalkunstwerk, das nicht Kunst sein will und es trotzdem irgendwie ist. Nun aber Schluss mit dem Tratschen. Viele Fragen haben Sie aufgeworfen, lieber Freund, ich darf sie doch so nennen. Vielleicht vorweg die Lebenserwartung der Habalucker. In der neolithischen Epoche war sie in etwa wie auf anderen Mittelmeerinseln. Ein befreundeter Anthropologe der Universität Berena hat mir Folgendes erläutert. Die Skelettfunde aus dem Neolithikum belegen, dass die Größe der Habalucker in dieser Phase deutlich abnahm, was Rückschlüsse auf ihre Ernährungsgewohnheiten schließen lässt. Die Lebenserwartung sank deutlich im Vergleich zum Paläolithikum. Es erkrankten wesentlich mehr Menschen als vorher, insbesondere an Infektionen. Ich habe einmal gehört, dass 50 Jahre schon ein hohes Alter bedeutete. Die meisten Krankheiten dürften durch häufigen und engen Kontakt mit Vieh nach Einführung der Viehzucht entstanden sein. Innerhalb größerer Populationen vermehren sich die Erreger besser als in kleinen Gruppen. Eine andere Folge der Sesshaftigkeit war die Entstehung von sozialen Schichten, während es bei den Jägern und Sammlern nur einen Gruppenführer gab. Dies war einer der Gründe, welcher einerseits eine urbane Hochkultur begünstigte, andererseits auch einen sozialen Druck aufkommen ließ. Das mit der Bevorratung von Nahrung und Saatgut und später von Viehherden eine Kapitalbildung vorlag, die ihrerseits den Raub lukrativ machen konnte und eine Vorkehr dagegen erzwang, ist, nach Ansicht mancher Forscher, durch die Stadtmauer von Altama auf Senat nachgewiesen. Das datiert dann aber schon in die Bronzezeit. Allgemein konnte man einander aufgrund des Sesshaftwerdens bei Konflikten nicht mehr ausweichen. Die matrilinear organisierte Landbevölkerung mit ihrer Subsistenzwirtschaft wurde, dies ist meine Theorie, durch die um 2500 vor Christus aufkommenden patriarchalen Oligarchen, welche die Städte beherrschten, dominiert. Der Großkönig von Altama, Resnopal II., akkadische Namensgebung, führte offensichtlich gar ein Schreckensregime. Sie fragten mich nach Baal, ob er in Habaluke eine Rolle gespielt hatte. Nun, auf Sena hieß der Vegetationsgott des Neolithikums nicht Baal und auch nicht Dumuzi. In einem kürzlich ausgegrabenen späten Schriftstück erhielten wir Kenntnis von einem sogenannten Maril-Epos. Darin entführte der Prinz Maril, welcher von hoher Gestalt und ein guter Läufer gewesen sein soll, die Tochter der Hohepriesterin Altamara, daher wohl auch der Name der Hauptstadt Altama, und vereinigte sich mit ihr. Es kam zur sogenannten Heiligen Hochzeit, denn die Tochter war aus dem Geschlecht der Mütter, was immer das heißt. Der Prinz sei dann in die Unterwelt verdammt worden vom Rat der Mütter. Es wurde kein Name einer Großgöttin genannt, wie das etwa im Zweistromland der Fall war mit Inanna und Ishtar. Der Prinz konnte offenbar fliehen, wurde jedoch von den Häschern der Hohepriesterin gefasst. Danach bricht auch der Text ab und man kann aus den Fragmenten entnehmen, dass es zur Hinrichtung des Jünglings kam. Die unzähligen, auch von mir ausgegrabenen sitzenden Idole zeigen den Prinzen auf dem Wagen, mit dem man zum Tode Verurteilte an den Richtplatz führte. Man geht davon aus, dass der Wagen mit dem Verurteilten verbrannt wurde. Interessant ist, dass der Text in Akkadisch verfasst wurde. Offenbar waren damals Gelehrte aus dem Zweistromland in Altama. Ja, Sie sehen, lieber Irlet, das spätere Habaluke, die Hochkultur der Blauköpfe, war durchzogen mit den Mythen der Zeit. Diese Epoche ging zu Ende mit der Invasion der Dora und Mykener. Die Epoche der Kerulaner, wie die Römer die Habaluker nannten, war keine friedliche Zeit. Die Oligarchen herrschten mit harter patriarchaler Hand und viel Blutvergießen, wie wir annehmen. Man hat zwar, wie in unserem Christentum, im Namen des Gottes, ja der Göttin gehandelt, aber wir kennen ja diese Vorwände. Das Wissen um die Entstehung der Götter, die Ehrungen und Wirrungen, hat mich gottlos gemacht, lieber Pastor. Unsere Welt, voller Kriegsgeheul, stimmt mich traurig. Ich erachte es als Zufall, dass ich diese Welt erleben darf, und ich bin diesem Zufall trotzdem dankbar, denn ohne den Zufall gäbe es diese meine Welt nicht. Mit vorzüglicher Hochachtung, Ihr ergebener Walter Affolter.